Kurze Story am Anfang. Es ist draußen nass und kalt und die kleine Magdalena, 4 Jahre alt, soll sich warm anziehen. Der Anorak ist ja unmöglich, stellt die modebewusste Mama allerdings fest. Magdalena hat im Kindergottesdienst gut aufgepasst und antwortet, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ja, was uns auch immer bewegt, wenn wir Dinge sehen, ne? Und ich hoffe, ihr erinnert euch noch, wir haben uns vor einem Monat ist es her mit der Frage beschäftigt, was uns eigentlich prägt, ja, durch verschiedene Schicksalsschläge wie Gemeindeausflug und so weiter. Hat sich jetzt ein bisschen rausgezögert, möchte gerne heute weitermachen, ja, was uns eigentlich prägt, und haben uns beim ersten Mal schon mit David beschäftigt unter der Überschrift, was im Herzen ist. Das hier, ne? Kann ihr euch erinnert, was im Herzen ist? Und da ging es darum, dass David ja in sich so die Sehnsucht trug, Gott die Ehre zu geben. Ja, und auch wenn Gott, also die ursprüngliche Idee Davids, ihm einen Tempel zu bauen, ihm ein Haus zu bauen, also nicht bejaht und auch nicht unterstützt, das hielt David aber nicht davon ab, alles schon dafür vorzubereiten, ja, was und sich einzubringen auf andere Weise, ja, weil es ihm da um Gott ging und nicht um sich selber. Erinnert euch vielleicht, ja, so lange her ist es jetzt noch nicht. Und was im Herzen ist, könnte man auch formulieren, was uns motiviert oder was uns auch antreibt. Und ich denke, auch bei uns darf ja diese Sehnsucht im Herzen sein, Gott in allen Dingen zuerst die Ehre zu geben, ja, über unsere eigenen Vorstellungen und Gedanken und Bedürfnisse und Befindlichkeiten auch hinaus. Ich möchte gerne erinnern an das, was wir da besprochen haben. Und da möchte ich heute anknüpfen, auch mit der Überschrift, was vor Augen ist. Ja, da dreht sich's mehr oder weniger um die Frage, was uns eigentlich so beeinflusst. Und wir werden ja beeinflusst, oder? Das muss man ja bejahen. Wir werden beeinflusst, wir sollen beeinflusst werden von den Dingen, die uns umgeben und die auf uns einstürmen. Und was uns so umgibt, was uns begegnet, was wir an Eindrücken aufnehmen, das hat alles das Potenzial, uns zu prägen und uns zu formen, unsere Ansichten, unsere Gedanken, ja, unsere Sicht, wie wir manche Dinge auch beurteilen. Und das auch in alle möglichen Richtungen. Ja, und so haben wir auch eine Verantwortung dafür, wovon wir uns eigentlich beeinflussen lassen. Da sind wir uns einig, oder? Das ist unsere Verantwortung, wovon wir uns beeinflussen lassen. Und die Augen spielen da eine besondere Rolle. Ja, sie werden ja die Fenster zur Seele genannt. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, die Augen, die Fenster zur Seele. Und das ist zum einen spiegelt das, was in uns ist, ja, dass das manchmal auch so durch Augen sichtbar wird, ja, was aus uns herauskommt. Aber Augen sind auch eine Tür in das, was uns hineinkommt, ja, was wir zulassen, was uns prägt. Und so ist nicht ohne Grund in den Evangelien mehrfach von Heilungen Blinder durch Jesus berichtet. Ja, zum Beispiel Markus 8, da ist über den Blinden in Bethsaida berichtet. Ja, das ist eine längere Geschichte, will ich jetzt nicht vorlesen, aber das ist eins dieser Beispiele. Ja, und in diesen Berichten, da geht es natürlich zuerst um die Bedeutung für das Individuum. Da ist ein Blinder, ja, der gehandicapt ist, der auch von seiner Umgebung auch so, ne, unter Schuld gestellt wird. Ja, Gott hat dir das angetan, weil irgendeine Schuld in deinem Leben ist. Das ist ja auch sozial trennend und sowas. Aber darüber hinaus, über diesen Aspekt hinaus, vermitteln diese Berichte auch immer die Vollmacht Jesu, die Augen der Menschen für die geistliche Realität neu zu öffnen. Ja, und das auch bei uns. Ja, und so erfüllt Jesus die messianische Verheißung des Propheten Jesaja im Kapitel 61, in der unter anderem angekündigt wird, Blinde werden wieder sehen. Ja, das ist nicht nur eine Frage, dass also damalige Blinde jetzt plötzlich wieder sehen können, sondern es ist auch eine messianische Verheißung, denn viele der Schriftpropheten warfen dem Volk Gottes immer wieder vor, ihr seid ein Volk, das nicht sieht. Ihr seid ein Volk, das nicht sieht, nicht sehen will. Ja, sie waren blind, das Volk Israel, sie waren blind für die geistliche Realität, für das Handeln Gottes. Sie haben Dinge wohl wahrgenommen, aber sie haben die geistliche Ebene dahinter nicht gesehen, nicht erkannt, was Gott da eigentlich tun will. Und diese geistliche Blindheit ist, so drückt es Jesus einmal in der Bergpredigt aus, in Matthäus 5, verheerender für unser Leben als natürliche Blindheit. Das sagt Jesus. Diese geistliche Blindheit ist schlimmer als eine natürliche, also eine körperliche Blindheit. Und deshalb ist er gekommen, um uns die Dimension des geistlichen Sehens zugänglich zu machen. Ja, das ist der Grund auch seines Kommens. Wir können das nicht von alleine, wir können nicht alleine diese geistliche Ebene des Sehens erringen. Ja, dieses Dilemma wird also bei den Jüngern deutlich. Philippus bittet ja Jesus einmal, Johannes 14 steht das, zeige uns den Vater, also den himmlischen Vater. Und Jesus antwortet, wer mich sieht, sieht den Vater. Ja, Jesus war ja die ganze Zeit um sie herum, aber sie haben diese geistliche Ebene nicht gesehen. Und Jesus musste sie darauf hinweisen. Und in diesem Gespräch, also wo Philippus diese Frage stellt, kündigt also Jesus auch den Heiligen Geist an, den Beistand, der uns befähigen wird, die geistliche Realität zu erkennen, zu verstehen und auch aus ihr zu leben. Was vor Augen ist, ja, unser Thema heute mit der Frage, wovon lassen wir uns eigentlich beeinflussen, stellt uns also vor die Entscheidung, lasse ich mich in meinem Leben von den sichtbaren Dingen leiten, oder erkenne ich die entscheidende Realität Gottes dahinter? Was tut meinem, was tut unserem Leben gut? Was führt mich letztendlich auch zum Ziel? Und drei Ereignisse aus der Bibel möchte ich mit euch mal exemplarisch anschauen, in denen das deutlich wird, ja, wie wichtig dieses geistliche Sehen ist, damit unser Leben gelingen kann. Und da gibt es eine sehr eindrückliche Episode in der Bibel, im Alten Testament, ja, welche Bedeutung in Bezug auf Menschen dieses geistliche Sehen hat. Was beeindruckt mich eigentlich, wenn ich Menschen begegne, an ihnen? Ja, was beeindruckt mich an ihnen? Was sehe ich in einem Menschen, den ich kennenlerne? Stimmt das mit der Realität überein? Kann ich das überhaupt einschätzen? Ja, unsere rein natürlichen Auswahlkriterien zur Beurteilung von Menschen sind eigentlich ziemlich schlicht. Ja, muss man sich mal eingestehen. Ja, wen wir attraktiv finden, den halten wir für gut und den wir für nicht attraktiv halten, den halten wir für böse. Das ist so, könnt ihr überprüfen. Das ist unsere erste Reaktion. Ja, schön gleich gut, hässlich gleich böse. Ja, ist so. Guckt mal in Märchen und sowas, ne? Und auch eigene Erfahrung. Aber um diese Frage, ja, also wie können wir das überhaupt feststellen, was in Menschen so los ist, geht es in einem Bericht über den Propheten Samuel. Ja, im ersten Buch Samuel 16 ist es berichtet, und Samuel sucht jemanden. Er sucht einen neuen König für Israel. Er tut das im Auftrag Gottes, der alte König Saul, der hat auf ganzer Linie versagt. Und die Frage ist, wie findet man denn einen neuen König? Ja, da kann Samuel ja nicht jeden nehmen, bietet sich ja nicht jeder an, ne? Ein König sollte etwas hermachen, ja, so von seinem Äußeren schon, ja, sollte Autorität ausstrahlen, mächtige, breite Schultern haben, aber auch viel Sensibilität gegenüber seinen Untertanen. Er sollte gut aussehend sein, ein Held mit Schwert und Feder. Finde mal so jemanden. Ja? All diese Ansprüche, die da sind. Ist nicht einfach für Samuel. Ja, nun muss man aber sagen, Samuel hatte also etwas Hilfe. Er war ja Prophet und Gott sprach zu ihm. Und Samuel sollte also zu dem Judäer Isai nach Bethlehem gehen und dessen Sohn wäre geeignet, so hat Gott gesagt. Ja, also gehe da nach Juda zu Isai und dessen Sohn wäre geeignet. Und Samuel ist gehorsam und tut das und klopft also bei Isai an die Hüttentür. Und ich stelle mir vor, wie das so ist im Vorderen Orient, ja, da ist ja dann immer viel Brimborium, Isai macht die Tür auf und bittet ihn herein und da gibt es eine Teezeremonie und viel Smalltalk und so, zog sich ein bisschen hin zu der Zeit. Ja, aber dann kommt also Samuel auf den Grund seines Besuches und sagt zu Isai, dein Sohn soll König werden. Was hat da wohl Isai geantwortet? Ich stelle mir das so vor, er fängt an zu stottern, ich habe viele Söhne, 8 hatte er, ne? Ist nun ein Problem für Samuel. Ja, welcher wird es denn nun sein von den 8? Ja, und kann er das so erkennen? Ja, und es gibt also nur eine Lösung. Und da sagt er wohl dann zu Isai, ich schaue sie mir mal an. Ja, lass mal auffahren hier. Und also ruft Isai seine 7 ältesten Söhne. Ja, und alles ja, kräftige Männer, ja, gut aussehen scheinbar, so wird es berichtet. Und sie marschieren da vor Samuel auf. Und nun ist Folgendes berichtet, sofort fiel Samuels Blick auf Eliab, das war der Älteste, und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Wir kennen jetzt Eliab nicht, ne? Aber irgendwas muss also Samuel überzeugt haben. Was war also so Besonderes an Eliab, dass Samuel sofort von ihm begeistert und überzeugt war? Es war, so steht es da, sein Aussehen und sein hoher Wuchs. Das war das Kriterium. Ja, es leuchtet ja auch ein, hätten wir vielleicht auch so gesagt. Ne? Das ist mal so einer, ne? Der könnte König sein. Wobei mich das bei Samuel ein bisschen wundert, ja, da hat er da schon mal einen Fehlgriff getan mit jemandem, der von hohem Wuchs war und Schönheit, nämlich Saul, ja, der war ein Kopf größer als alle anderen und hat sich als nicht so guter König gezeigt. Aber scheinbar, wenn man auf seine eigenen Augen vertraut, macht man offensichtlich denselben Fehler immer mal wieder. Und so greift Gott also hier ein und spricht, ja, also Eliab gegenüber, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken, er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Andere Kriterien bei Gott. Ja, nicht die äußere Erscheinung macht's. Ja. Man muss also nur mit den von Gott geöffneten Augen hinschauen. Ja, dann wird's wohl werden. Und Samuel hat also Glück. Isai hat ja noch andere Söhne. Ja, also Eliab war es nun nicht. Und er schaut also auch genauer hin jetzt, ne? Also was könnte sein? Und die anderen 6 Söhne, die da vor ihm stehen, er findet nicht das, was Gott sucht in ihnen. Ja, da ist er verwirrt und sagt, Gott hat doch gesagt, Isai. Und nun sind alle seine Söhne eigentlich untauglich und fragt also verwirrt den Isai, ob das mit rechten Dingen zuginge. Und siehe da, da holt also Isai seinen 8. Sohn, ja? Ein Teenager zu der Zeit noch, ja, ein halbes Kind. Den hatte niemand in der Familie auf dem Schirm, da konnte nichts außer Ziegen und Schafe hüten. Den hatten sie gar nicht gedacht. Und was soll so ein Kind gegenüber 7 solch gestandenen Männern, ja, wie seine älteren Brüder, voraus haben? Und als aber Isai ihn ruft und er vor Samuel steht, da weiß Samuel, der ist es. Ja, Gott offenbart ihm das, der ist es. Nicht der Größte, nicht der Schönste, aber das Herz von David, ja, so hieß er, der jüngste Sohn, gehört Gott und Gott will ihn gebrauchen. Das hätte kein Mensch gedacht, zu der Zeit damals. Und Paulus schreibt später im 1. Korinther 1, wer bei Menschen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Ja, das setzt sich ja hin, also fort bis zu Jesus, der von Menschen verachtet, verworfen und getötet wurde. Ja, Menschen haben ihn verachtet. Aber er wurde die wichtigste Person der Weltgeschichte, denn durch ihn allein haben wir dann Rettung erfahren, bei Menschen verachtet, von Gott auserwählt. Was sehen wir also, wenn wir Menschen anschauen? Ja, wenn wir Menschen begegnen, wenn wir mit ihnen unterwegs sind, das beeindruckende Äußere, ja, dass sie eloquent sind, fröhlich, freundlich, was weiß ich auch immer, ne, was angenehm ist. Oder sehen wir das, was Gott sieht? Ja, diesen Blick dürfen und müssen wir uns durch Gottes Geist schenken lassen. Wir müssen niemanden mehr übersehen, bloß weil er den Werten dieser Welt nicht entspricht. Und es ist auch eine Frage, was wir für unser Leben für wichtig halten. Ja, was ist denn für uns wichtig? Der äußere Schein, körperliche Schönheit, Gesundheit, ja, ein gewisser Wohlstand, Bequemlichkeit. Oder investieren wir in unser Herz? Lassen uns also dieses Herz durch Jesus begeistern und formen. Da werden wir vielleicht nicht everybody's darling sein, ja, so auf Arbeit oder in der Nachbarschaft, aber wir dürfen Gottes Zuwendung genießen, wie das bei David war. Was vor Augen ist, das gilt also nicht nur bei Menschen, ja, wie wir es hier haben, sondern auch bei den Mächten, denen wir in unserem Leben begegnen. Und wir haben ja viele Mächte, mit denen wir im Alltag zu tun haben. Ne? Wir haben es mit Meinungsmächten, ja, Radio hören, Fernsehen schauen, WhatsApp für Nachrichten, ja, soziale Medien und so weiter. Wir haben politische Mächte, denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wir haben militärische Mächte, ideologische, religiöse Mächte. Sie alle spielen in unserem Leben eine Rolle und wir müssen lernen, mit ihnen umzugehen. Und die Frage ist immer, passen wir uns an? Verweigern wir uns? Das ist ja immer diese Spannung, in der wir stehen. Erlauben wir uns eine eigene Meinung und wodurch bilden wir sie uns dann? Und auch hier gibt es eine biblische Entsprechung. Der Prophet Daniel berichtet im 3. Kapitel seines Buches davon, dass der babylonische König Nebukadnezar eine riesige Statue, wahrscheinlich ein Selbstbildnis, in einer großen Ebene aufstellt. Ja, also wenn der Boden flach ist, wirkt natürlich so eine Statue gleich nochmal viel größer und mächtiger. Ja, und alle Bewohner seines Reiches sollten sich davor versammeln und niederwerfen. Ja, also es ging um eine religiöse Verehrung, ja, seiner Macht. Und wer das nicht tat, den erwartete eine furchtbare Strafe, der Feuerofen. Ja, vielleicht hat einer oder andere die Geschichte schon mal gelesen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, wenn ihr diesen Bericht gehört habt, was hätten wir eigentlich getan, was hätte ich eigentlich getan, wenn da so ein Herrscher kommt und sagt, entweder ja, du gewährst mir deine religiöse Verehrung oder du musst sterben. Wenn wir dieser Entscheidung gestanden haben. Ja, in gewisser Weise haben ja Menschen im Dritten Reich unter dieser Entscheidung stehen müssen. Und ich finde, es ist eine sehr moderne Geschichte, die da berichtet wird von Nebukadnezar und seinem Anspruch, ja, also da religiös verehrt zu werden, weil er nämlich mit seinem monströsen Anspruch der Selbstvergottung für alle Mächte dieser Welt eigentlich steht. Sie bauen sich vor uns auf, ja, sie blähen sich riesig auf, sie sind bedrohlich und vereinnahmend, ja, sie erwarten bedingungslose Unterwerfung, ob das politische Systeme sind, Ideologien oder wirtschaftliche Abhängigkeiten auch. Und wer sich entgegenstellt, der wird abgestraft. Und all das geschieht, wie bei Nebukadnezar, auch sehr geschickt. Manchmal merken wir das gar nicht so. Ja, bei Nebukadnezar muss man sehen, da macht er da eine große Fete draus, ein Event. Ja, der ließ da Prominenz auffahren. Ja, das kann man richtig nachlesen. Ja, neben diese Statue, die ganzen Großkopferten des Reiches standen da, waren dabei, ja, beeindruckten das Volk. Für jeden Musikgeschmack war da gesorgt, ja, sogar Dudelsäcke. So steht's da, ne? Und auch ringsum, das klingt alles nach einem Riesen-Event. Da hat Nebukadnezar richtig was investiert, was auffahren lassen. Ja? Die Leute sollten nicht nur das gezwangsweise tun, sie sollten begeistert sein davon, von diesem Fest. Und da geht man doch gerne mal auf die Knie, oder? Was kostet es schon? Was bleibt einem auch anders übrig? Und wir stehen ja heute auch solchen Mächten gegenüber, ja, ganz global. Ja, zurzeit läuft ja gerade auch so ein Kampf um die Weltherrschaft zwischen USA und China. Ja, und Russland will da auch noch mitmischen und so. Und wir stehen da daneben und sagen, was wird da wohl werden? Ja. Aber auch im persönlichen Bereich, ja, wenn Arbeitgeber sich vor dir aufstellen, also wenn dein Job erhalten willst, dann musst du hier Sonntag, Sonntag Überstunden machen. Gibt's, oder? Vermieter vielleicht. Das Finanzamt. Manchmal auch die Familie, wenn sie nicht Christen sind. Oder Freunde. Und wer uns noch so zu schaffen macht. Ja, sie alle fordern von uns Aufmerksamkeit und Hingabe. Und, ja. Und wir stehen dann solchen Mächten gegenüber. Emotionale Mächte auch manchmal. Und vor unseren Augen sind sie beeindruckend. Die Frage, gibt es da gar keine Alternative? Was macht man da so als kleiner People, ja, wenn da so eine Macht kommt und sagt, du musst mich jetzt verehren? Das Buch Daniel gibt uns da einen Hinweis, ja, eine Hoffnung, denn Daniel erzählt uns von seinen drei Freunden. Ja, er war ja Jude, seine drei Freunde auch, waren also im Persischen Reich da, im Babylonischen Reich, bei Nebukadnezar im Babylonischen Reich gefangen und standen im Staatsdienst. Und sie motzten auch nicht, diese drei Freunde, ja, sie protestierten nicht, sie tun also absolut loyal ihren Dienst für den König, ja, so im Alltag. Aber sie fallen vor dieser Statue, vor dieser Macht nicht auf die Knie. Ja, sie setzen Grenzen. Sie sagen, ja, wir haben unseren Auftrag, unseren Job, ja, und das ist auch okay. Der Arbeitgeber darf, also Nebukadnezar darf auch die Dinge von uns verlangen, dass wir das ordentlich tun, aber es gibt eine Grenze. Nämlich dann, wenn diese Macht versucht, mich zu vereinnahmen, mich von meinem Gott zu trennen. Und diese Grenze war hier erreicht und diese drei haben sich also geweigert, ja, diese Verehrung mitzumachen. Ja, sind da nicht hingegangen oder stehen geblieben, kann man nochmal nachlesen. Und die Konsequenz lässt also nicht lange auf sich warten. Konsequenzen, mit denen wir auch rechnen müssen, wenn wir uns diesen vereinnahmten Mächten widersetzen wollen. Sie werden angezeigt. Ja, Nebukadnezar wird informiert. Da sind diese drei. Ja, die verehren dich nicht. Die wollen dir Böses. Was ja gar nicht stimmte, ne? Aber Nebukadnezar hört das und der verliert völlig die Fassung und die Kontenance. Er kann das überhaupt nicht verkraften, dass da jemand ist, der sich ihm widersetzt. Und das haben wir oft bei solchen Mächten, dass das dann eskaliert. Und er sagt also, ihr wollt das nicht und jetzt müsst ihr in den Feuerofen. Das ist nicht schön, oder? Steht mal vor so einem glühenden Ding, wenn er die Tür aufmacht. Und da fragt man sich, sollten die dann nicht jetzt besser vernünftig werden? Sagen, okay, was hilft's schon? Es nützt doch niemand was, wenn sie sinnlos sterben sollten. Aber die Verweigerung gegenüber solchen totalen Machtansprüchen ist nicht sinnlos. Das sagt uns dieser Bericht. Wer wirklich zu Gott gehört, kann auch diese Einsprüche einordnen und er sieht hinter die Dinge, nämlich dass Gott größer ist. Und so fällt auch die Antwort der drei Freunde gegenüber Nebukadnezar aus. Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Was für eine Aussage, ne? Das muss man manchmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das sind Mächte, die uns vereinnahmen wollen, sagen, wenn du das nicht tun willst, dann werden wir dich vernichten. Ja, und dann haben diese drei jungen Leute, waren junge Leute der Zeit noch, den Mut zu sagen, wir wissen, Gott ist größer. Ob er uns auf diese Weise rettet oder auf eine andere, das ist uns egal. Aber wir wissen, wir sind in Gottes Hand. Wer diesen Bericht schon mal gelesen hat, wer ihn kennt, der weiß, dass Gott sich da also zu seinen Leuten noch stellt. Er rettet sie aus dieser menschlich völlig aussichtslosen Situation. Aber auch wenn Gottes Pläne zu anderen Zeiten anders sind, wer Gottes Perspektive hat, der muss nicht mehr vor diesen Mächten zittern, die vor Augen sind. Herr Jesus sagt ja einmal zu seinen Jüngern, habt nicht Angst vor denen, die den Leib vernichten können und danach nichts mehr tun können. Ja, zittert vor dem, der eure Seele in den Hades werfen kann. Ja, das ist jetzt negativ ausgedrückt. Wir wollen uns freuen daran, dass Gott auch eine Lösung hat für Menschen, die diesen Mächten widersetzen, ihr natürliches Leben vielleicht dann beendet ist, aber sie bei Gott eine Heimat haben. Das haben die ersten Christen, die Märtyrer, haben das geglaubt und gelebt und sind damit zu Zeugen geworden, damit andere Menschen zu Gott gefunden haben. Also Widerstand gegen Vereinnahmung fremder Mächte ist nicht umsonst. Sonst hat es seinen Lohn bei Gott und wir sind in Gottes Hand. Und letztendlich können uns diese Mächte nichts antun, denn Gott ist größer. Ein drittes möchte ich mit euch heute noch anschauen. Ja, es gäbe noch viel mehr, aber wie ist es eigentlich mit Situationen, die uns völlig ausweglos erscheinen? Ja, das gibt es ja in unserem Leben. Ja, ich denke, wir haben solche Erfahrungen schon gemacht. Ja, da stehen wir ganz allein scheinbar vor unüberwindbaren Schwierigkeiten, ja, vielleicht sogar existenziellen Bedrohungen. Ja, meine ich, Arbeitsplatzverlust, Krankheit, wenn das Geld alle ist und der Monat noch übrig, all diese Dinge, könnt ihr euch ja reindenken. Ja, was gilt dann da? Lassen wir uns dann davon beeinflussen? Da hilft es uns, uns auf die Sicht Gottes einzulassen und das zu überwinden, was vor Augen ist. Beispielhaft für so eine persönliche Katastrophe erzählt uns das zweite Buch der Könige im Kapitel 6 vom Propheten Elisa. Sehr interessanter Bericht. Ja, Israel befindet sich am Krieg mit dem Königreich Aram, das ist so ein bisschen nördlich, Damaskus die Hauptstadt. Und der aramäische König ist stinksauer auf Elisa, weil Elisa dem König von Israel jede seiner Kriegslisten verrät. Es ist eben gut, wenn man so einen Draht nach oben hat, ne? Also der plant immer was, der König von Aram da in Damaskus, und dann will er es ausführen, aber der König von Israel weiß immer schon Bescheid. Ja, also die Hinterhalte klappen nicht. Und es wird ihm erzählt, da ist der Prophet Elisa, der verrät das immer, ne? So, also stinksauer. Und also schickt dieser König von Damaskus eine Kommandoeinheit nach Dothan, so hieß diese Stadt, wo der gelebt hat, Elisa, und wollte ihn also verschleppen. Und für den Diener Elisas, mit dem sehr seltsamen Namen Gehasi, bedeutet das bereits das sichere Todesurteil. Ne? Also wenn da der König von Damaskus dich fangen will, ne? Oh, das ist schlecht. Und es ist auch dieser Diener Gehasi, der die Gefahr zuerst bemerkt und in verständliche Panik ausbricht. Und da lesen wir, als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun, rief er. Also war völlig verzweifelt. Ja, er schaut um sich, sieht nur Elend, nur Gefahren, ja, Krieger, gepanzerte Pferde und so weiter. Was sollen wir denn jetzt tun? Aussichtslos. Ich erinnere mich an die Mitte der 98er Jahre, also mein persönlichen Leben jetzt mal, ne? Und da hatten wir gerade unser Haus in Leipzig gebaut und natürlich mit erheblichen Krediten. Also heute klingen die Summen ja fast ein bisschen niedlich, aber damals war das viel Geld. Und dann kamen zwei Dinge zusammen. Das eine war, dass Christiane schwer krank wurde und es war nicht ganz klar, ob sie das auch überleben würde. Das war wirklich ernst. Und dazu kam dann noch, dass in meinem Betrieb mal wieder umstrukturiert wurde. Ja, ich war ja damals noch in meinen Stadtwerken Leipzig. Und das hieß dann immer gewöhnlich, dass Arbeitsplätze outgesourced oder abgeschafft werden sollten. Umstrukturierung war immer das Synonym, ne? Wir entlassen Leute. Und auch mein Arbeitsplatz stand da durchaus zur Disposition. Und da habe ich mich genauso gefühlt wie der Gehasi, ehrlich gesagt, ne? So umzingelt, irgendwie aussichtslos, was soll werden? Zwei kleine Kinder, ja, Riesenkredite und sah schlecht aus. Und da habt ihr vielleicht auch ähnliche Erfahrungen gemacht, ja, mit solchen Situationen, wo ihr gedacht habt, ich weiß keinen Weg. Und wie gut, dass wir in solchen Situationen nicht nur das zu sehen brauchen, was vor Augen ist. Das will uns Angst machen, ja, das will uns in eine Sackgasse führen, ja, emotional und auch geistlich, ne? Wir dürfen aber wissen, dass wir in Gottes Hand sind und dass es hinter dem, was wir mit Augen sehen, noch etwas gibt, was in der geistlichen Realität für uns steht. Und die Frage ist, trauen wir ihm und setzen wir unsere Zukunft darauf? Ja, also während in unserem Bericht hier von Elisa der Diener Gehasi noch auf die Soldaten starrt und wahrscheinlich schon den kalten Stahl so zwischen seinen Rippen spürt, da macht ihn Elisa auf diese Realität Gottes aufmerksam. Elisa beruhigte ihn, so lesen wir es da, du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Dann betete er, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr, Elisas Diener, die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Genial, oder? Genial. Das sehen wir nicht, aber es ist da. Ja, so wie es damals da war. Und das ist ja so eine ultimative Wahrheit auch für unseren Alltag, was wir so mitnehmen dürfen. Ja. Auf unserer Seite, so wie wir denn zu Christus gehören, steht ein viel größeres Heer als alle Dinge, die uns bedrängen können. Jesus bezeugt das ja mal selber bei seiner Gefangennahme. Ja, Petrus, ja, ist da voll in Aktion, sagt, oh, das darf doch nicht sein und nimmt das Schwert und haut da dem Tempeldiener da das Ohr ab und so. Ne, Jesus sagt, steck mal dein Schwert wieder weg, dein Brotmesser. Ne? Auf meiner Seite, er sagt, stehen mehr als 12 Legionen Engel. Ja, ich könnte die rufen, das wäre alles gar kein Problem. Aber es war eben der Wille Gottes, dass das so geschieht. Ja, Jesus sah die geistliche Realität. Und wir müssen diese Realität, dürfen diese Realität, können diese Realität nur sehen, ja, wenn wir uns von Jesus die eigenen Augen öffnen lassen. Und dass er die Vollmacht hat, das lesen wir in den Evangelien. Herr, öffne ihm die Augen, dass sie das sehen, ja, was du für uns hast. Und ich finde, das ist ein guter Tipp für die neue Woche, ja, wenn wir jetzt wieder in den Alltag gehen hier, dass wir nicht nur das sehen, was vor Augen ist, das im natürlichen Bereich, ja, das uns verführen will, das uns in Sackgassen führen will, das uns Angst machen will. Ja, immer wenn du etwas vor Augen hast, was dich überfordert, sieh das Heer aus Feuer um dich herum. Ja, wie bei Elisa. Es ist da. Gott schützt dich und Gott ist größer als jede Macht. Ja, der Herr ist ja derselbe damals und derselbe heute. Amen. Ja, er ändert sich nicht. Und das, was er damals konnte, das kann er auch heute. Und das, was er damals wollte, das will er auch heute. Und er will seine Diener schützen. Da kann es mal eng werden, ja, das fordert unseren Glauben heraus. Aber er wird uns zum Ziel führen. Und er wird uns in unsere himmlische Heimat führen. Ganz egal, was hier sich uns entgegenstellt. Wir brauchen also keine Ängste vor oder Kompromisse mit oder Kniefälle vor den Mächten dieser Welt haben, schließen und tun. Denn wenn wir im Herrn leben, da ist er um uns. Er ist da. Und wir dürfen es mit den Augen des Geistes sehen. Heute ist Gelegenheit, jetzt, ja, mit seinen Augen einen Bund zu schließen. So wird es im Alten Testament manchmal gesagt, ich finde das schön, oder? Mit seinen Augen einen Bund zu schließen, also eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, heute ist Gelegenheit, sich zu entscheiden, ich will nicht wie ein Kaninchen vor der Schlange auf die sichtbaren, bedrohlichen Dinge starren und mich von ihnen verführen lassen. Ich entscheide mich heute, mich durch Jesus Gottes Schutz anzuvertrauen. Wer will das tun? Sag das mal. Wer will sich heute Gottes Schutz anvertrauen, ja, und dass er nicht auf das starrt, was vor Augen ist, sondern die geistliche Realität sieht? Und dann wird Gott das schenken. Ja, und wer merkt, in meiner Beziehung zu Jesus, da ist entweder noch gar nichts da oder da ist vielleicht noch was verloren gegangen. Wir haben noch Zeit, noch im Gottesdienst, da kann man noch mal mit jemand reden, da kann man noch mal mit jemand beten, ja, damit diese Verbindung neu auch gestärkt wird und dass Gott uns die Augen öffnen kann für die Realität, die hinter der sichtbaren Realität ist. Denn daraus leben wir. Daraus leben wir. Amen.